gewesen. Ich hoffe, dass alle anderen eine bessere Verbindung haben. Ich habe nicht verstanden.
Es ist irgendwie schlecht gerade.
Nicht gut.
Okay, gut, also in meine Richtung auch. Aber wenn nur ich das Problem habe, dann lassen wir das dann.
Jetzt war es gerade etwas besser.
Ah, okay, gut. Ja. Nee, bei mir war zeitweise der Ton komplett weg. Ich habe gar nichts mehr gehört und verstanden. Deshalb frage ich, ob bei allen anderen das gut angekommen ist. Sonst habe ich nur das Problem.
Ja, also auch bei mir war ein paar Sekunden weg, aber inzwischen scheint es wieder in Ordnung zu sein.
Das ist schön. Dann begrüße ich auch alle und soll ganz liebe Grüße von Frau Dr. Reinders ausrichten.
Ist die Aufzeichnung schon gestartet?
Ja, dann starten wir.
Ja, wir hatten letztes Mal uns hauptsächlich mit dem Karmel und Elia befasst und schon so ein bisschen einen Blick auf den Tabor geworfen. Aber zunächst muss ich eigentlich die Frage stellen, welche Bedeutung hat der Tabor? Hat dort wirklich die Verklärung Jesu, wie es eben eine sehr alte Tradition sagt, stattgefunden? Und von daher dachte ich, werfen wir erstmal einen Blick in die Evangelien, was sie über den Ort der Verklärung Jesu sagen. Da heißt es bei Markus, Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und bei Matthäus heißt es ähnlich, in das Gebiet von Caesarea Philippi. Während es bei Lukas, das ist in der Fußnote jetzt, bei Lukas weniger klar ist, da wird vorher erwähnt die Speisung der 5000 in der Nähe von Bethsaida und wird dann nachher nur allgemein etwa 8 Tage später von einem Berg gesprochen. Vielleicht schalte ich doch schon mal die Karte ein, damit so ein bisschen, Moment, falsch. Jetzt bin ich gerade rausgeflogen. Kannst du mir noch mal Zugang verschaffen, Anita? Oder geht es jetzt vielleicht? Doch, jetzt sollte es wieder gehen. Ja. Also einfach nur eine topografische Karte vom Land, um so ein bisschen eine Idee zu machen. Also wir hatten letztes Mal hier die Bucht von Haifa mit dem Karmel. Gebirge, der Tabor liegt so etwa hier und eben das Hauptwirken Jesu hier in Kapharnaum. Und wenn von Caesarea Philippi die Rede ist, liegt das an den Jordanquellen. Das heißt, man muss hier rauf bis dorthin gehen, da ist Caesarea Philippi. Und Bethsaida, das bei Lukas erwähnt wird, auch bei Markus, bevor Jesus nach Caesarea Philippi kommt, liegt hier an der Nordspitze des See Genezareth. Das ist im Moment etwas strittig, was, welcher Ort genau die Ausgrabungsstätte von des neutestamentlichen Bethsaida ist, aber in jedem Fall liegt es dort an der Nordspitze. Das ist nur ein Unterschied von ein paar Kilometern. Und im östlich von Caesarea Philippi hier die Golanebene mit dem Berg Hermon. Das ist das, was uns gleich interessieren wird. Also so sieht die Quelle der Banyas, die Jordanquelle bei Caesarea Philippi aus, wo man hier im Hintergrund auch mal noch den ältesten Teil, die Höhle des Pan sieht. Dieses heidnische Heiligtum ist wohl der Beginn eigentlich eines Kultortes oder einer Besiedlung da. Und später hat eben Herodes schon angefangen, einen ersten Tempel zu bauen. Und man sieht hier an der Felswand noch weitere heidnische Tempel, die hier errichtet worden sind, und man hat auch einige Überreste des Palastes von Agrippas, also auch eine Generation später, auch gefunden. Also das ist die Ecke, wo Jesus nach der Schilderung von Markus und Matthäus hinkommt und über Caesarea Philippi Banias erhebt sich eben der Hermon als Berg, der bis über 3000 Meter teilweise hochgeht und von daher auch teilweise noch im späten Frühling etwas Schnee hat und eben auch ein sehr langgezogener, majestätischer Berg ist, von dem man wohl auch weiß, dass er ein altes Sonnenheiligtum hatte. Und damit steht er in Konkurrenz sozusagen zu dem Tabor, den wir uns ja letztes Mal schon genauer angesehen haben, der auch ein markanter Berg ist, natürlich wesentlich weniger hoch, aber sich auch aus einer Ebene erhebt. Ja, das so ein bisschen zur Geografie. Gehen wir zurück zu unserem Text. Also nach Markus heißt es, also Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Und wenn es hier heißt, einige halten den für Elia, ist es vielleicht auch wirklich wichtig, an die Parallelen zwischen Jesus und Elia zu denken. Es beginnt damit, dass er getauft wird am Jordan, an der Stelle, wo Elia in den Himmel aufgenommen worden ist. Und wenn man die Rückkehr Elias erwartet, passt der Jordan bei Jericho natürlich dazu. Die Hauptübertragung ist dann letztlich die auf Johannes den Täufer, dass er der wiedergekehrte Elia und der Vorbote des Messias ist. Aber man sieht ja auch, die Frage war noch nicht klar entschieden sozusagen. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. Dann begann er sie darüber zu belehren, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Ja, da kommt noch die ganze Frage eben, ob man darüber reden darf oder nicht darüber reden darf. Und dann heißt es, 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia, mit ihm Mose. Sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich, außer Jesus. Also wir hören nur von einem hohen Berg, auf den Jesus 6 Tage später steigt. Natürlich kann er aus Caesarea Philippi weggegangen sein und man könnte sicher in 6 Tagen von Caesarea Philippi bis zum Tabor kommen. Aber eigentlich bietet sich schon eher an, dass es noch in der Ecke ist, denn die folgenden Ortsangaben sind allgemeines Ziehen durch Galiläa. Und dann kommen sie nach Kapernaum. Und danach folgt dann der Weg Jesu nach Jerusalem durch das Jordantal. Allenfalls nach Lukas könnte es passen, sozusagen den Tabor auf dem Weg zu haben. Denn Lukas schreibt nach der Beschreibung der Verklärung, es geschah aber, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Und wenn es eben heißt, sie kamen in ein Dorf der Samariter, ist damit klar, dass er nicht durch den Jordangraben gegangen ist, sondern über die Bergkette, eben mit dem Berg Gerizim und der Stadt Sichem, wo die Samariter gelebt haben. Und wenn man da von Kapernaum oder auch weiter nördlich von Caesarea Philippi in Richtung Samarien gibt, dann liegt kann der Tabor durchaus auf dem Weg liegen. Also von daher ist es nicht unmöglich, dass der Tabor gemeint ist, aber man könnte auch sagen, dass einiges für den Hermon spricht. Und vielleicht ist die eigentliche Frage, die man stellen muss, Wollen die Evangelien überhaupt, dass wir wissen, welcher Berg es ist? Oder ist es überhaupt wichtig, welcher Berg es ist? Denn wenn es ihnen wichtig gewesen wäre, hätten sie ja schreiben können, welcher Berg es ist. Wie sie auch schreiben, dass Jesus nach Caesarea Philippi kam. Also ansonsten geben sie ja auch Orte an. Und vielleicht soll es einfach nur ein hoher Berg sein. Und wenn wir auch überlegen, wer sind die beiden, die ihm erscheinen, Elia und Mose, und die sind auch mit dem Berg Sinai verbunden, natürlich, der geografisch überhaupt nicht natürlich in Jesus Wirkungsgebiet liegt, aber von daher können wir annehmen, dass es sozusagen um eine Sinai-Offenbarung für Jesus geht und in dem Sinne symbolisch, dass sein Sinai ist, auch wenn er ganz woanders liegt. Und von daher in gewisser Weise vielleicht die Frage müßig ist, um welchen Berg es sich geografisch gehandelt hat. So wie eigentlich umgekehrt auch in der jüdischen Tradition sich nie jemand interessiert hat, welcher Berg denn nun genau der Berg Sinai ist. Der Berg Sinai war jüdischerseits nie ein Pilgerziel. Das ist eine christliche Tradition, dass man dahin pilgert. Aber da war eigentlich klar, das war die einmalige Offenbarung da und danach ist der Sinai nicht mehr wichtig. Denn Gott ist da ja nicht dauernd, sondern ist eben für dieses besondere Ereignis auf den Sinai herabgestiegen. Also ähnlich müssen wir es vielleicht auch hier sehen. Aber natürlich, als sein christliches Pilgerwesen beginnt, ist der Wunsch da, einen Ort zu haben, wo man eben an die Ereignisse denken kann. Und der erste, von dem wir hören, dass er den Berg der Verklärung mit dem Tabor gleichsetzt, ist der Bischof Kyrill von Jerusalem um 348 in seinen Taufkatechesen. Das sind eigentlich die, eine seiner wichtigsten Veröffentlichungen, die Katechesen, die Unterweisungen für die Täuflinge, die er verfasst hat, die damals ja noch als erwachsene Personen in der Osternacht getauft wurden und von daher eben vorher und auch nachher. Es gibt also Katechesen von ihm, die vor der Taufe sind und welche, die dann nachher sind, in den Glauben einführen sollen. Und in Bezug auf unser Thema schreibt er da, die Möglichkeit der Menschwerdung ist dargetan. Wenn aber die Juden immer noch ungläubig sind, wollen wir ihnen die Frage vorhalten. Verkünden wir, wenn wir von einer Menschwerdung Gottes sprechen, etwas Unerhörtes, nachdem doch ihr lehret, dass Abraham den Herrn bewirtet habe, also sozusagen, dass es möglich war, Gott etwas zu essen anzubieten. In der jüdischen Tradition ist da eher die Frage, essen Engel etwas sozusagen, weil das ja auch im Text nicht klar ist, ob es nun wirklich Gott oder die Engel oder die Boten sind, die bewirtet werden. Doch wir verweisen noch auf zwei weitere Zeugen. Sie standen auf dem Berge Sinai bei dem Herrn. Moses war in der Höhle des Felsen, auch Elias war seinerseits in der Höhle des Felsen. Beide waren dabei, als Jesus auf dem Berge Tabor verwandelt wurde und sprachen zu den Jüngern von dem Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand. Also die Höhe bei Elia am Sinai, beziehungsweise Horeb, wie er ja in 1. Könige genannt wird, die wird ja eindeutig erwähnt, dass er sich dorthin zurückgezogen hat. Ich vermute, dass mit der Höhle im Felsen bei Mose die Szene in Exodus 32 nach dem goldenen Kalb gemeint ist, wo Gott ja Mose sagt, sein Angesicht kann er nicht sehen, denn das kann kein Mensch, aber die Rückseite. Und dann sagt er ihm, er stellt ihn in eine Felsnische, das wird nicht Höhle, sondern Nische genannt, hält seine Hand über ihn und dann kann er danach sehen, wie Gott vorbeigegangen ist. Ich vermute, dass darauf die Beziehung ist. Und dann sagt Kyrill eben ganz selbstverständlich, dass sie dabei waren, als Jesus auf dem Berge Tabor verwandelt wurde. Und seitdem finden wir eben auch weitere Zeugnisse, auch für Kirchen schon in der byzantinischen Zeit. Etwa 200 Jahre nach Cyrill berichtet uns der Pilger von Piacenza, dessen Namen wir nicht kennen, darum wird er einfach nur der Pilger von Piacenza genannt. Von Nazareth aus gelangten wir auf den Berg Tabor, der sich inmitten flachen Landes erhebt. Ackerbaufähiger Boden, 6 Meilen Umfang, 3 Meilen Aufstieg. Dagegen oben 1 Meile eben. Dort stehen 3 Basiliken, wo der Jünger sprach, lasst uns hier 3 Hütten bauen. Im Umkreis sind verschiedene Städte, die in den Königsbüchern vorkommen. Das sind eben wirklich die Orte in der Jesrael-Ebene, im Jesrael-Tal, die wir uns nachher noch ein bisschen ansehen werden. Und dann nochmal 100 Jahre später der Bischof Arkulf aus Gallien schreibt über den Tabor: Der Berg Tabor in Galiläa ist 3 Meilen vom See Genezareth entfernt und auf allen Seiten wunderbar gerundet. Er schaut auf der Nordflanke nach dem oben genannten See und ist gras- und blumenreich. Auf seinem Gipfel ist eine liebliche, weite, von einem großen Walde eingeschlossene Ebene, in deren Mittelfeld sich ein großes Mönchskloster mit zahlreichen Zellen befindet. Die ebene Anhöhe dieses Berges läuft nämlich nicht auf eine steile Spitze zu, sondern erstreckt sich 23 Stadien in die Breite. Die Höhe beträgt 30 Stadien. Auf der höheren Ebene sind auch 3 größere bedeutende Kirchbauten, entsprechend der Zahl der Höhlen errichtet, über die Petrus auf dem heiligen Berg von der himmlischen Vision überwältigt und sehr erschrocken zum Herrn sagte: Hier ist gut sein. Lass uns 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Die oben erwähnten Klosteranlagen und die 3 Kirchenbauten mit den Mönchszellen sind ganz von einer Steinmauer umschlossen. Ja, das wird auch immer wieder betont, eben, dass dieser Berg so eine besondere Form hat, eben nach oben rund ist und da oben auch sozusagen Platz ist, eben ein größeres Kirchen- und Klostergelände zu bauen. Auch muslimische Autoren berichten uns von dem, was es auf dem Tabor gibt. Al-Harawi, etwa um 1200, schreibt, in dieser Gegend von Kfar-Manda, das er vorher geschrieben hat, in der Nähe von Nazareth, befindet sich ein Berg, der Jebel Atur heißt. Das ist der übliche arabische Name für den Tabor. Und manche sagen, dass Mose das Feuer von diesem Berg her sah, auf dem er das Wort Gottes hörte und dass Gott ihn von diesem Ort zu Pharao schickte. Und Gott weiß es. Das schreibt er übrigens sehr häufig in seinen Beschreibungen, und Gott weiß es sozusagen. Das sind die Traditionen, die ich kenne. Ob es wirklich stimmt, weiß nur Gott eigentlich. Und hier wird natürlich angespielt auf die Szene vor dem brennenden Dornbusch am Sinai. In der Ausgabe der hebräischen Übersetzung, die ich benutzt habe, hieß es in der Anmerkung, dass es sich hier wahrscheinlich um ein Versehen handelte, weil auch der Berg Sinai den Namen Atur trägt und der Autor sich also vertan hätte. Ich bin gar nicht mal so sicher, ob er sich wirklich vertan hat, weil es ja schon ein ziemlicher riesiger geografischer Unterschied auch ist, sondern eben dieser Gedanke, man bringt die Traditionen von dem heiligen Berg an einem Ort zusammen. Und letztlich ist es egal, ob es der Sinai oder der Tabor oder der Hermon ist. Und eben auch die christliche Tradition, dass ja Mose auch Jesus auf dem Tabor dann erschienen ist. Dann haben wir noch aus einem Lexikon der Länder von einem wichtigen Geografen, Yaqut ibn Abdallah Arumi al-Hamawi, über der Atur, also über das Kloster Atur. Atur ist ein Berg, der sich über seine Umgebung erhebt. Er ist ein runder Berg, unten breit und abgerundet an seinem Gipfel. Keiner der Berge in der Umgebung ist mit ihm verbunden und es gibt nur einen Weg zu ihm. Er befindet sich zwischen Tiberias und Al-Ajun, Megiddo, werden wir nachher noch drüber hören, und blickt über das Jordantal und das Jezreeltal. Es gibt auf ihm eine Quelle, aus der viel Wasser in Fülle fließt. Das Kloster befindet sich genau auf der südlichen Seite, ist aus Stein gebaut und um es herum Weinberge, deren Früchte gekeltert werden und es wird bei ihnen viel Wein getrunken. Es ist bekannt auch als Der Atatschli, Kloster der Offenbarung. Denn nach ihrer Behauptung offenbarte sich Jesus, nachdem er in den Himmel aufgenommen worden war, dort seinen Schülern, um sich ihnen zu zeigen, damit sie ihn erkennen. Die Leute wallfahrten zu ihm aus allen Gegenden, halten sich in ihm auf und trinken Wein. Seine Lage ist schön und es blickt über Tiberias und den See Genezareth und alles, was in ihrer Umgebung ist und über Al-Ajun. Also auch hier eine Tradition, die etwas anders ist als die christlichen Pilgerberichte, eben nicht die Verklärung während des Wirkens Jesu, sondern eine Erscheinung nach der Aufnahme in den Himmel. Auch da natürlich wieder der Gedanke, ein heiliger Berg sozusagen, wo das geschieht. Die Himmelfahrt ist ja nach einigen der neutestamentlichen Texte auf dem Ölberg in Jerusalem. Und natürlich gibt es auch viel Ähnlichkeit in der Szene von der Verklärung Jesu auf dem Berg und von der Himmelfahrt. Es gibt sogar manche ikonografische Darstellungen, wo es gar nicht so einfach ist zu sehen, außer wenn man eben danach schaut, ob Mose und Elia zu sehen sind, welche von den beiden Darstellungen da ist. Also das sind die Zeugnisse aus der mittelalterlichen Zeit. Es gab also Kirchen und Klöster sowohl in der byzantinischen als auch in der Kreuzfahrerzeit. Und heute befinden sich dort zwei Kirchen. Ich schalte das nochmal ein. Ja, das ist etwas aus der Luftaufnahme, wo man hier die große franziskanische Kirche in den 1920er Jahren errichtet sehen kann. Daneben die Casanova, ein kleines Pilgerhaus, und hier so hinter den Bäumen verdeckt, da liegen die Ruinen des benediktinischen Klosters aus der Kreuzfahrerzeit. Und hier etwas weiter im Hintergrund ist das Gelände der griechisch-orthodoxen Kirche, der Elia-Kirche, zu sehen. Und eben gerade hier auch, das sind eben auch neben der Kirche, hat man auch wirklich Terrassen angelegt, vom wo aus man ja halt den wunderschönen Blick über das Jesrael-Tal hat. Ja, so sieht die Kirche vom Eingang aus, ist also wirklich im Stil einer antiken Basilika gebaut und will natürlich auch in ihrer Dreiteilung sozusagen die Hütten für Jesus, Mose und Elia symbolisieren. In den beiden Seitenapsiden nach Westen hin sind auch Darstellungen von Mose und Elia zu sehen. Der Architekt ist Antonio Barluzzi, der wichtige Kirchen im Land gebaut hat, die Kirche der Seligpreisungen bei Kapharnaum am See Genezareth und in Jerusalem auf dem Ölberg die Kirche von Dominus Flevit und die Gethsemane-Kirche. Also jemand, der durchaus seine architektonischen Spuren hier im Land hinterlassen hat. Ja, das ist der Apsis der Kirche, wo eben in Gold gefasst sozusagen die Verklärung Jesu zu sehen ist. Und gerade auch, weil er hier so mit abgehobenen Füßen, könnte man sagen, da steht, kann man vielleicht sehen, wie leicht man sowas mit einer Himmelfahrtsdarstellung verwechseln kann. Und es sind eben auf der Erde sind die drei Jünger, die Zeugen sind, zu sehen. Und eben im Hintergrund neben Jesu sind auf den Wolken Mose und Elia zu sehen. Mose eben mit der Tafel der 10 Gebote zu erkennen. Und auf der anderen Seite Elia, der auf die Weise eben auch nochmal mit Jesus verbunden wird. Ja, und das ist ein Blick in die griechisch-orthodoxe Elia-Kirche, wo eben auch am Datum des Verklärungsfestes am 8. August immer ein großes Fest gefeiert wird. Ja, also soweit zur Verklärung Jesu und den Möglichkeiten, sie zu lokalisieren. Nachfragen, Anmerkungen? Bärbel? Du bist noch stumm geschaltet. Funktioniert nicht aus irgendeinem Grund. Vielleicht kannst du was in den Chat schreiben. Ja, gehen wir einstweilen dann weiter. Und jetzt geht es eben in das Jesrael-Tal, das Tal südlich vom Tabor, das sich im Westen bis zum Karmel und im Osten Jordantal bis Bet-She'an erstreckt. Eigentlich der erste Pilger, der uns etwas vom Jesrael-Tal erzählt, ist der Pilger von Bordeaux, auch jemand, dessen Namen wir nicht kennen, 334. Und schreibt nur ganz knapp, die Stadt Maximianopoli, damit ist Al-Ajoun bei Megiddo gemeint, und die Stadt Isdradella, also Jesrael. Dort saß König Ahab, als Elia weissagte. Also das kommt in 1 Könige vor, dass Neben der Hauptstadt Samaria, die weiter südlicher sieht, liegt Ahab auch einen Palast in Jezreel, also einer Stadt mitten in der Jezreel-Ebene, die er möglicherweise sogar auch selber gegründet hat, hatte. Und dann haben wir die interessante Aussage, dort ist auch das Lager, wo David den Goliath tötete, was eigentlich überhaupt nicht in die Gegend gehört. Das Elattal, wo der Kampf zwischen David und Goliath geschildert wird, liegt eigentlich etwas südwestlich von Jerusalem. Wir werden nachher auch sehen, dass in der muslimischen Tradition das weiterentwickelt worden ist. Und wir haben ja auch schon gesehen, als wir uns mit den Josua-Traditionen befasst haben, dass die geografische Genauigkeit oder auch sozusagen die Treue zu den biblischen geografischen Angaben nicht unbedingt immer so wichtig ist. Dann natürlich immer wichtig der Pilgerbericht der Egeria, einer Nonne, die wohl aus Nordspanien oder Südostfrankreich die Pilgerreise unternommen hat und das sehr detailliert beschrieben hat. Und zusätzlich auch, weil sie eigentlich alle großen Feiertage in Jerusalem gefeiert hat, auch sehr viel die Jerusalemer Liturgie, besonders der Ostertage, beschrieben hat und von daher natürlich eine ganz wichtige Quelle ist. Über Galiläa schreibt sie weniger. Wir hatten sie auch schon mal über das, was sie in Kapernaum schreibt. Und hier eben über die Orte in der Jezreel-Ebene schreibt sie, in Galiläa liegt das Dorf Schunem, von wo Abishag stammte, und die Frau, in deren Haus Elisha blieb. Dieses Haus ist bis heute erhalten. Abishag, das ist die Geschichte am Anfang von 1 Könige 1, wo es heißt, dass David schon alt geworden war und ihm nicht mehr warm wurde. Und dann wurde ihm vorgeschlagen, man sollte doch ein junges Mädchen nehmen, das sich zu ihm ins Bett legt, damit ihm wieder warm wird. Und man sucht ihm dann schon ein schönes Mädchen, eben Abishag aus Schunem. Andererseits wird eindeutig gesagt, dass er sie nicht erkannt habe, also dass sie einfach eben nur zum Wärmen im Bett gelegen hat. Wo man sich auch fragen kann, was Abishag davon gehalten hat. Natürlich, jedenfalls wird Schunem als ihre Heimat angegeben. Wichtigere Rolle, da kommen wir auch gleich nochmal zurück bei der Totenerweckung. Egeria schreibt ja eben nur die Frau, in deren Haus Elisha blieb, was in 2 Könige 4 erzählt wird. Da heißt es, dass dort nämlich in Schunem eine große, eine offensichtlich einflussreiche Frau wohnte, was in der Formulierung durchaus interessant ist. Zumal die Frau auch durchaus einen Mann hat, der wird auch erwähnt, aber der. Denn manchmal war es ja durchaus so, dass Witwen eine höhere Stellung hatten, aber sie ist offensichtlich auch als verheiratete Frau eine Frau von Ansehen. Auch viele Kapitel später wird nochmal erzählt, dass sie während der Hungersnot Schunem verlassen hatte und danach ihre Ländereien zurückverlangte. Also sie war offensichtlich jemand von Besitz und Einfluss. Und in 2 Könige 4 wird dann eben beschrieben, weil Elisha öfter mal vorbeikommt auf seinen Wanderungen durchs Land, dass sie ihrem Mann vorschlägt, in ihrem Haus doch in der oberen Etage ihm ein Zimmer einzurichten, dort Tisch, Bett und Stuhl hinzustellen, damit er dort übernachten kann, wenn er kommt. Und Elisha möchte sich dann schließlich der Frau erkenntlich zeigen und verheißt ihr, dass sie einen Sohn gebären wird im folgenden Jahr, wie es heißt, und eigentlich in derselben Formulierung wie in Genesis 18 die Geburt Isaaks angekündigt wird. Und so ist auch in der jüdischen Tradition 2 Könige 4 die Prophetenlesung zum Wochenabschnitt geworden, wo Genesis 18 vorgelesen wird. Und danach heißt es eben, also die Frau bekommt dann tatsächlich einen Sohn und einige Jahre später heißt es dann, dass er mit seinem Vater auf dem Feld ist und plötzlich zusammenbricht und noch zu seiner Mutter gebracht wird, aber die nur noch tot auf das Bett Elishas legen kann und sie lässt dann anspannen und geht zu Elisha auf den Karmel und drängt ihn eben zurückzukommen. Und die Geschichte von der Erweckung des Sohnes sehen wir dann gleich noch. Und interessanterweise erwähnt Egeria das gar nicht, sondern eben nur das Haus allgemein der Frau und sagt von ihm eben, dass es bis heute erhalten ist. Dann schreibt sie weiter vom Berg Hermon aus, der sehr hoch ist, sieht man ganz Galiläa. Sie meint damit nicht den Hermon, den wir gerade gesehen haben bei Caesarea Philippi, sondern es hat sich die Tradition herausgebildet, weil es in Psalm 89, 13 heißt, Tabor und Hermon jauchzen bei deinem Namen. Und man von daher irgendwie wohl der Meinung war, die müssten nebeneinander stehen, mehr oder weniger, dass ein Nachbarberg des Tabor sozusagen als der kleine Hermon bezeichnet wird. Im Arabischen ist es der Jabal Dachi, im Hebräischen wird der Givat Moreh genannt, ist eigentlich heute ein Stadtviertel der Stadt Afula, die dort gebaut worden ist. Also das ist der Hermon, den Egeria hier meint, wenn man einfach aus dem Kontext merkt, dass sie nicht sich oben an den Jordanquellen befinden kann. Vom Berg Hermon aus, der sehr hoch ist, sieht man ganz Galiläa. Nichts ist schöner, denn da es eine große Ebene ist, gibt es dort nichts anderes als Weinberge und Ölbaumgärten. Dort aber befindet sich das Feld, auf dem der Herr mit seinen Jüngern Mahl hielt. Dort liegt der Stein, auf den der Herr den Ellenbogen stützte, der bis heute zu sehen ist. Nicht weit von jenem Berg befindet sich die Quelle, die der Erlöser segnete. Diese Quelle hilft bei allen Krankheiten. Und wie Georg Röwekamp in seiner Edition von Egerias Pilgerbericht schreibt, man hat keine Ahnung, auf welche neutestamentlichen Erzählungen sie sich da bezieht und was sie damit meint. Also es gibt auch einige Dinge, die rätselhaft bleiben. Dann kommt aber als nächstes im Dorf Nain, im Haus der Witwe, deren Sohn auferweckt wurde, steht nun eine Kirche. Das Grab aber, wo sie ihn hinlegen wollten, ist dort bis heute. Also das ist ein weiterer Ort, den Egeria erwähnt. Ich zeige mal, Schunem und Nain können wir uns auch noch mal gerade im Bild ansehen. Ja, sieht man auch mal die Jezreel-Ebene, die sich hier entlang zieht. Der Tabor ist hier. Und die Jezreel-Ebene geht eben hier so durch, sozusagen hier von Bet She'an, den Gilboa-Bergen, die wir gleich noch sehen werden, und dann hier bis an die Nordspitze und nördlichen Ausläufer des Karmel mit Haifa. Ja, das ist der heutige Ort Sulam, der traditionell mit Shunem identifiziert wird. Ein arabisches Dorf mit etwa 2.700 Einwohnern. Und da hat sich auch kein Heiligtum oder sonst irgendetwas erhalten. Während Nain, was auch ein muslimisches Dorf ist mit ca. 2.000 Einwohnern, das hat eine moderne franziskanische Kirche, nämlich diese hier, die Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und 2013 neu renoviert worden ist. Also zur Erinnerung an die Totenerweckung in Nain gibt es diese Kirche, aber es ist schon jetzt kein großes Pilgerziel. Ja, was ist in Nain also passiert? Ich habe das mal zusammengestellt hier in der Tabelle, eigentlich die drei Totenerweckungen, eben Lukas 7, 11 bis 15, die in Nain geschieht und parallel dazu eben in 2 Könige 4 die Totenerweckung der Frau von Schunem durch Elisha, was eben wirklich zwei Orte sind, die nur ein paar Kilometer voneinander entfernt sind. Und da wir ja auch schon gesehen haben, dass es die vielen Parallelen zwischen Jesus und Elia gibt, habe ich auch noch hingewiesen auf die Totenerweckung durch Elia in 1. Könige 17, an dem Sohn der Witwe von Sarepta, zu der Elia geschickt wird während der Hungersnot. Es ist ja als Gott verkündet, dass wegen der Sündigkeit Ahabs kein Regen fallen wird, wird Elia zunächst an den Bach Kerit am Jordan, wo etwa auf der Höhe des See Genezareth geschickt wird, da dort von einem Raben ernährt. Und als aber dann selbst der Bach dort austrocknet, schickt Gott Elia nach Sarepta bei Sidon, also in das phönizische Gebiet, heute Libanon. Und dort soll ihn eine Witwe aufnehmen und auch deren Sohn erkrankt und stirbt. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig als Parallele zu Jesus, dass es ja auch einmal von Jesus heißt, dass er an die phönizische Küste kommt. Markus spricht, es ist in der Fußnote, spricht vom Gebiet von Tyrus, Matthäus vom Gebiet von Tyrus und Sidon. Und zwar kommt Jesus dahin, kurz bevor er nach Caesarea Philippi geht und heilte dort die Tochter einer Syrophönizierin, wie es Markus formuliert, beziehungsweise einer Kanaanäerin aus der Gegend dort. Und von daher, wenn man ein bisschen sagen möchte, Jesus geht in gewisser Weise die Routen, die Elia gegangen ist, nach, haben wir also auch hier, dass wir die beiden an der phönizischen Küste treffen. Und auch von daher legt sich der Vergleich zwischen den Totenerweckungen nahe. Also bei Elia hören wir, nach einiger Zeit erkrankte der Sohn der Frau, der das Haus gehört. Die Krankheit verschlimmerte sich so, dass zuletzt kein Atem mehr in ihm war. Da sagte sie zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist nur zu mir gekommen, um an meine Sünde zu erinnern und meinem Sohn den Tod zu bringen. Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß, trug ihn in das Obergemach hinauf, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann rief er zum Herrn und sagte: Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen? Hierauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin, rief zum Herrn und flehte: Herr, mein Gott, es kehre doch Leben in diesen Knaben zurück. Der Herr erhörte das Gebet Elias. Das Leben kehrte in den Knaben zurück und er lebte wieder auf. Elia nahm ihn, brachte ihn vom Obergemach in das Haus hinab und gab ihn seiner Mutter zurück mit den Worten: Sieh, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn wirklich in deinem Munde ist. Ja, da bei Elisha mit dem Sohn der Frau von Schunem, als Elisha, nachdem die Mutter also zu ihm an den Karmel gekommen ist und ihn gedrängt hat zu kommen und auch nicht damit zufrieden war, dass Elisha zunächst seinen Diener Gehasi geschickt hat. Sie besteht darauf, dass Elisha selber kommt. Als Elisha in das Haus kam, lag das Kind tot auf seinem Bett. Er ging in das Gemach, schloss die Tür hinter sich und dem Kind und betete zum Herrn. Dann trat er an das Bett und warf sich über das Kind. Er legte seinen Mund auf dessen Mund, seine Augen auf dessen Augen, seine Hände auf dessen Hände. Als er sich so über das Kind hinstreckte, kam Wärme in dessen Leib. Dann stand er auf, ging im Haus einmal hin und her, trat wieder an das Bett und warf sich über das Kind. Da nieste es siebenmal und öffnete die Augen. Nun rief Elisha seinen Diener Gehasi und befahl ihm, die Schunammiterin zu rufen. Er rief sie, und als sie kam, sagte der Gottesmann zu ihr: Nimm deinen Sohn. Sie trat hinzu, fiel Elisha zu Füßen und verneigte sich bis zur Erde. Dann nahm sie ihren Sohn und ging hinaus. Und bei Lukas heißt es dann: Und es geschah danach, dass er in eine Stadt namens Nain kam. Seine Jünger und eine große Volksmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, siehe, da trug man einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht. Und er trat heran und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und er sagte: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da setzte sich der Tote auf und begann zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Kunde über ihn verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum. Ja, vielleicht so eine auffallende Gemeinsamkeit zwischen den drei Geschichten ist, dass es sich jeweils um den einzigen Sohn einer Mutter, in zwei Fällen einer Witwe handelt und also auch sicher noch kein anderer Sohn mehr zu erwarten ist. Und es auch immer wichtig ist, am Schluss zu sagen, der Sohn wird der Mutter zurückgegeben. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Parallele. Wie genau die Wiederbelebung geschieht, ist durchaus unterschiedlich. Bei Elia steht das Gebet im Vordergrund. Bei Elisha sind es eher, man könnte sagen, Techniken, mit denen er versucht, das Leben zurückzuholen. Und bei Jesus ist einfach nur das Wort, das er sagt zu dem Jüngling, steh auf. Und bei Elia und bei Jesus ist es auch so, dass das Ereignis zum Glauben führt und in dem Sinne auch als ein Zeichen der Macht Gottes gilt. Gerade noch was sagen, ist mir jetzt gerade entfallen. Ja, okay, lassen wir es dabei. Ja, und von daher ist es sicher kein Zufall, dass eben von Jesus eine solche Totenerweckung berichtet wird. Im Übrigen berichtet sie nur Lukas, bei Matthäus und Markus kommt sie nicht vor. Und dass das eben auch in die Nähe des Wirkens von Elisha gebracht wird. Ja, sind dazu Anmerkungen, Fragen? Frau Wichtbauer?
Also die Aussageabsicht von Lukas ist ja wohl, so verstehe ich das, also was ja oder was wir Christen sagen, was im Alten Testament geschah, geschieht jetzt bei Jesus auch. Also ja, und ich erinnere mich daran, dass diese Perikope häufig gewählt wird bei Exequien, also bei Totenmessen. Und ja, und ich habe dann zweimal gehört, wie der Priester diese Geschichte da deutete. Er gab ihn seiner Mutter zurück, denn der Tote wird aus der Gemeinschaft rausgetragen, aus dem Dorf, beziehungsweise aus der Stadt. Das heißt, diese Geschichte der Totenerweckung wurde tatsächlich bei Exequien entmythologisiert und es wurde gesagt, vom Priester wohlgemerkt, Jesus hat keinen Toten auferweckt. Ja, okay. Ja, also ich habe das hier in St. Katharina in Ahrenforst so erlebt. Also das zu dem Thema da, ja.
Ja, ich denke, das ist sicher ein Versuch heute, wo man sich meist mit übernatürlichen Dingen schwerer tut, irgendwo auch etwas zu sagen. Vielleicht waren die Toten noch nicht so ganz tot und es war noch die Möglichkeit, sozusagen das Leben zurückzuholen. Aber in jedem Fall, aber selbst wenn man es so sieht, ist immer noch klar, dass es aber auch nicht jeder machen kann. Also man braucht schon, sei es eine besondere Fähigkeiten, sei es eine besondere Gottesbeziehung, um solche Lebenskraft, die vielleicht noch da ist, zurückzuholen.
Ja, aber nicht
Anita?
ganz tot.
Ja,
Also,
ja. Nein,
aber
bitte, wenn
nicht,
Sie noch ergänzen möchten, gerne.
ja, nicht ganz tot. Erinnert dann aber jetzt in der Argumentation an das, was Muslime dann sagen zum Tod Jesu und Auferstehung. Jesus wäre ja nicht ganz tot gewesen und deshalb war es dann auch möglich. Also, das kenne ich von daher auch. Ja.
Ja, wo man vielleicht auch sieht, dass es letztlich nicht solche Wunder oder Heilungsgeschichten sind, die etwas beweisen können, sondern dass das auf der anderen Ebene liegt. Anita?
Ja, ich bin auch damit groß geworden, dass man das, also nicht groß geworden, sondern innerhalb der Theologie, dass man die Wunder- und Heilungsgeschichten in Vor- und Nachösterlich, und das eine war stärker symbolisch, das andere zumindest so, dass es ja nicht die Naturgesetze außer Kraft setzt. Aber das macht man heute in der Form nicht mehr. Und ich glaube, es geht auch eher darum zu sagen, im Grunde genommen zeigt sich ja hier, ist es schon auch, und ich glaube, so kann man es auch verstehen, durchaus ein Zitat, dessen, also diese Kräfte sagt man den Propheten zu. Und es ist eben schon ein klarer Bezug auch zum ersten Testament. Und Jesus wird hier in dieser Reihe, und ich glaube eher, dass die Parallele zu Elia deutlich werden soll und dass es insgesamt darum geht zu sagen, er ist derjenige, der das Böse sozusagen und damit auch den Tod endgültig besiegt. Und dazu gehört die Totenerweckung dann im Grunde genommen auch. Und was das dann heißt, so, das ist, glaube ich, unsere neuzeitliche Schwierigkeit, dass wir versuchen, es so zu verstehen, dass es eben gleichzeitig nicht die Naturgewalten außer Kraft setzt. Aber diese Frage stellte sich, glaube ich, früher einfach nicht, sondern es ist eine Frage, wozu ist der Glaube sozusagen in der Lage? Und da muss man dann, glaube ich, nicht, oder das lässt, also die Auferstehung lässt sich ja auch so nicht erklären. Also auch die Auferstehung Jesu lässt sich sozusagen nicht mit unserer Vernunft erklären, sondern sie ist schlicht und ergreifend eine Glaubensgeschichte. Und das sind diese Geschichten im Grunde genommen eigentlich auch. Und ich würde auch eher sagen, das ist ja hier ganz offensichtlich, dass es wirklich darum geht, Jesus hier in diese Tradition zu stellen.
Ja, Sie haben aber die Parallele zu Elia. Es sind ja auch die Worte der Frau, wo sie sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Das kommt ja im Markus-Evangelium, kommt das ja auch bei dem von dem Dämon besessenen Mann in der Synagoge von Kapharnaum vor. Das ist natürlich auch kein Zufall. Dann, ich denke, es ist auch vielleicht wirklich, man kann natürlich versuchen, entweder Wunder naturwissenschaftlich zu erklären oder den Text so zu lesen, dass er nicht der Natur widerspricht. Aber da kann man sich natürlich fragen, ist das das, was die biblische Erzählung wollte? Also das machen jüdische traditionelle Ausleger auch heute noch, wenden, oder auch jemand wie Benno Jakob, der ja nicht eben wirklich orthodox war, aber dem halt der biblische Text wichtig war, der findet die Idee überhaupt nicht gut, die ägyptischen Plagen als Naturerscheinungen zu erklären. Man einfach sagt, das ist vorbei an dem, was die Tora sagen will. Der ganze Sinn ist zu sagen, dass hier Dinge geschehen, die normalerweise nicht geschehen. Und von daher, auch wenn theoretisch das alles Dinge sind, die passieren können, aber so zu interpretieren, geht an der Aussageabsicht des biblischen Textes vorbei. Und das sind, denke ich, schon Dinge, die man sich im Kopf behalten sollte für Wunder und Zeichen, sei es nun, ob sie in der hebräischen Bibel oder im Neuen Testament vorkommen. Ja, soweit die Totenerweckungserzählungen. Natürlich, weil Schunem und Nain nah am Tabor ist, erwähnt jetzt Egeria auch nochmal den Tabor. Der Berg Tabor aber ist höher und gewaltiger als der Hermon, also der Hermon, der Nachbarberg, nicht der Hermon an den Jordanquellen. Denn sowohl ganz Galiläa als auch das Meer von Tiberias ist von dort aus sichtbar. Die beiden Berge liegen einander gegenüber. In Ein Dor steht das Haus der Wahrsagerin, bei der Saul in der Nacht war. Von diesem Haus sind die Grundmauern noch sichtbar. Mit welchem Ort man das identifizieren kann, ist nicht ganz klar. Es gab ein Dorf Indur, was eigentlich eine arabische Umschrift von Endor ist, das sich ca. 7 Kilometer südlich des Tabor befand, das 1948 im Krieg zerstört worden ist. Aber in diesem Dorf hat man keine antiken Reste gefunden. Also nicht sicher ist, ob das so alt ist. In der Nähe gibt es einen anderen Ruinenhügel, Khirbet Safsafa, der noch möglicherweise dieses Endor ist. Die Geschichte dort ist natürlich, als Saul die letzte Schlacht gegen die Philister bevorsteht und Gott ihm nicht mehr antwortet, er nicht mehr weiß, was er tun soll, sucht er eben eine, hier ist es mit Wahrsagerin übersetzt, eine Baalat Off, wie es im hebräischen Text heißt, in gewissem Sinne wohl eine Totenbeschwörerin, die er jedenfalls darum bittet, den Geist Samuels aus der Unterwelt heraufzuholen. Und Samuel verkündet dann Saul, dass am nächsten Tag er und seine Söhne bei ihm in der Unterwelt sein. Das ist also gerade eines dieser Kapitel, wo wirklich nochmal die ganze Tragik der Gestalt Sauls zum Ausdruck kommen. Das heißt auch, dass er dann der Länge nach hinfällt, nach dieser Erscheinung. Und die Frau überredet ihn dann mit Mühe, wenigstens noch etwas zu essen. Und danach zieht er in die Schlacht. Und von daher, obwohl bei Egeria jetzt eigentlich nochmal eine lange Pause kommt, weil sie erst nochmal von Tiberias, Kapharnaum und Umgebung schreibt und dann offensichtlich nachher nochmal auf einem anderen Weg wieder in dieselbe Ecke zurückgekommen ist, schreibt sie dann nämlich, oder vielleicht hat sie es auch nur aus der Ferne gesehen, nicht weit von dort liegen die Gilboa-Berge, wo auch das Dorf Jabesch liegt, wo Saul und Jonathan starben. Das ist dann eben die folgende Erzählung von der letzten Schlacht gegen die Philister in den Bergen von Gilboa bei Beth-Shean und das Dorf Jabesch, eigentlich auf der anderen Seite des Jordan, von dem wir heute auch nicht wissen, wo es genau gelegen hat. Dort bestatten die Leute von Jabesch, die Saul ja zu Beginn seiner Karriere als König von den Ammonitern gerettet hatte, bestatten ihn in ihrem Ort. Ja, und dann haben wir im Koran einen, ich finde, sehr spannenden Text, der Saul, über Saul und Goliath, wo es dann heißt, und als nun Saul mit seinen Scharen abzog, sprach er, siehe, Allah wird euch mit einem Bach prüfen. Drum, wer von ihm trinkt, gehört nicht zu mir, und wer nicht von ihm schmeckt, der gehört zu mir. Es sei denn, wer mit seiner Hand eine Handvoll schöpft. Und sie tranken von ihm mit Ausnahme weniger. Und als er an ihm vorübergegangen war und er und die Gläubigen bei ihm, sprachen sie, wir haben heute keine Kraft, wider Goliath und seine Scharen. Da sprachen die, welche glaubten, Allah zu begegnen, wie oft hat ein kleiner Haufen einen großen Haufen mit Allahs Willen besiegt. Und Allah ist mit den Standhaften. Und als sie wieder Goliath und seine Scharen auf den Plan traten, sprachen sie, unser Herr, gieße Standhaftigkeit über uns aus und festige unsere Füße und hilf uns wieder das Volk der Ungläubigen. Und so schlugen sie sie mit Allahs Willen und es erschlug David den Goliath. Und Allah gab ihm das Königtum und die Weisheit und lehrte ihn, was er wollte. Ja, hier sind eigentlich zwei biblische Geschichten ineinander verschränkt worden, nämlich die Schlacht Sauls verbunden mit David. Und hier, also im Koran selber, werden überhaupt keine geografischen Angaben gemacht, da kommen wir gleich noch zu. Und eben die Schlacht, in der dann David Goliath tötet. Aber dazwischen haben wir eben die Auswahl der Kämpfer nach dem Kriterium, wer trinkt bzw. nicht trinkt. Und da spiegelt sich eigentlich die Geschichte über den Richter Gideon, als er sich zum Kampf gegen die Midianiter vorbereitet, in Richter 7, 1 bis 8 wieder. Dort heißt es, am frühen Morgen brach Jerubbaal, das ist Gideon, mit allen Leuten, die er bei sich hatte, auf. Und sie errichteten bei En-Charod ihr Lager. Das Lager Midians war nördlich davon, beim Hügel Moreh, also der kleine Hermon, von dem wir gerade gehört hatten, in der Ebene. Der Herr sagte zu Gideon, die Leute, die du bei dir hast, sind zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Sonst könnte sich Israel mir gegenüber rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Nun also rufe vor den Ohren der Leute aus, wer sich fürchtet und Angst hat, kehre um und enteile vom Berg Gilead. Darauf kehrten von den Leuten 22.000 um, während 10.000 übrig blieben. Doch der Herr sagte zu Gideon, die Leute sind immer noch zu zahlreich. Führ sie hinab ans Wasser, dort will ich sie für dich mustern. Von wem ich zu dir sagen werde, er soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich zu dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Gideon führte die Leute zum Wasser hinab und der Herr sagte zu ihm, stell alle, die das Wasser mit der Zunge auflecken, wie es ein Hund tut, auf einen besonderen Platz und ebenso alle, die sich zum Trinken hinknien. Die Zahl derer, die aufleckten mit der Hand zum Mund, betrug 300 Mann. Alle übrigen Leute aber knieten sich hin, um das Wasser zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Mann, die aufgeleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Alle übrigen Leute sollen jeder an seinen Ort gehen. Sie nahmen die Verpflegung der Leute und ihre Widderhörner mit. Gideon entließ alle Israeliten, jeden zu seinen Zelten. Nur die 300 Mann behielt er bei sich. Das Lager Midians lag unterhalb von ihm in der Ebene. Also diese Erzählung, wo immer auf der Art, wie sie trinken, die Kämpfer Gideons ausgewählt werden, wird in Ein Charod, der Quelle mitten im Jesreeltal, verortet. Und wenn der Koran diese beiden Erzählungen von dem Sieg Davids über Goliath und der Auswahl von nur wenigen Kämpfern für Gideon, wenn er die ineinander verschränkt, ist da vielleicht auch die Absicht zu sagen, die Grundaussage ist dieselbe, denn es soll gezeigt werden, der Sieg wird nicht durch den Stärkeren oder durch die größere Zahl gegeben, sondern er wird gegeben, weil Gott mit uns ist. Und darum wird ja auch gerade in der Geschichte von Gideon so betont, dass er hat ja erst Zehntausende von Kämpfern, aber Gott will eindeutig zeigen, dass er den Sieg von ihm bekommt und deswegen soll die Zahl eben so weit runtergehen. Und offensichtlich ist auch diese Verschränkung nicht erst eine muslimische Tradition, denn wir hatten ja ganz am Anfang bei dem Pilger von Bordeaux, der schon schreibt, dass es in der Nähe der Stadt Israel das Lager gab, wo David den Goliath tötete. Also wie sich das weiterentwickelt hat, genau, da fehlen einfach Quellen, aber es ist eine sicher ältere Tradition, als wenn dann die Muslime Ein Charod, nämlich Ein Jalut nennen werden. Denn Jalut ist Goliath dann. Das J ist das G dann. Und auf die Weise ist also der Name Goliath. Und von daher also der Kampf zwischen David und Goliath nach Galiläa gebracht worden. Das ist vielleicht auch etwas Ähnliches, wie wir es ja bei Josua gesehen haben, wo auch eine Tradition, die eigentlich viel südlicher eben bei Jericho spielt, wie die auch nach Galiläa gebracht wird. Und da hatten wir ja bei der Forschung von Elchanan Reiner gesehen, dass möglicherweise Lokaltraditionen da waren, die sich mit anderen Traditionen verbunden haben. Und auch hier eben deutlich wird, es geht nicht darum, wo es wirklich war, sondern es geht darum, auch so eine Quelle ist ja auch immer was Besonderes, dort die Dinge zu verorten. Und natürlich ist ja auch wichtig im Kopf zu behalten, die Jezreel-Ebene, die ja ein Taleinschnitt ist vom Mittelmeer zum Jordangraben, ist natürlich eine strategisch wichtige Ebene. Das war einer der Wege in alter Zeit, wo man von dem Hauptverkehrsweg von Ägypten nach Mesopotamien kommen konnte. Der Weg ging zunächst mal am Mittelmeer entlang, bis nördlich Jaffa, des heutigen Tel Aviv, geht dann ein bisschen ins Landesinnere und dann gibt es eben verschiedene Taleinschnitte, die bis zum Jordangraben bzw. zum See Genezareth führen und die Jezreel-Ebene ist einer davon. Und solche wichtigen Verkehrswege hat es natürlich auch immer an sich, dass wichtige Schlachten dort geschlagen werden, denn man will ja den Ort kontrollieren. Und von daher ist es sicher kein Zufall, wenn eben Gideon in Ein Charod in der Jezreel-Ebene seine Leute versammelt und macht es eben auch Sinn. Und weil auch Sauls letzte Schlacht ja in der Gegend stattfindet, kann man sozusagen auch da die Linie weiterziehen und sagen, dann war eben auch die frühere Schlacht, in der David Goliath getötet hat, in dieser Gegend. Und ja, die militärische Bedeutung dieser Ebene hat sich noch weitergehalten. Ganz wichtig war im Jahr 1260, als dort Baybars, der später auch mamlukischer Sultan geworden ist, auch die Kreuzfahrer aus wichtigen Städten vertrieben hat, bei Ein Jalut, Ein Charod das mongolische Heer geschlagen hat. Und das war eigentlich die entscheidende Schlacht, die verhindert hat, dass das Land Israel und auch weiter dann Ägypten oder was immer noch dahinter gekommen wäre, von den Mongolen erobert worden ist. Also auch da hat sich dieser strategisch wichtige Ort nochmal als bedeutend erwiesen. Schließlich wurde dann Enjalud auch eine wichtige Poststation in der mamlukischen Zeit. Die Mamluken hatten einen sehr effektiven Postweg mit Poststationen, jeweils eine Tagesreise weit, sodass man also schaffen konnte, wirklich einen Brief von Kairo nach Damaskus oder Bagdad in wenigen Tagen zu transportieren. Was heutige Post nicht unbedingt schafft, auch innerhalb von Israels nicht. Und dazu schreibt eben Shahab ad-Din al-Umari in seiner Schrift über die mamlukische Verwaltung: Wer nach Damaskus unterwegs ist, wendet sich von dort eben von Jenin, was noch gerade auf der mittleren Bergkette nördlich von Nablus liegt, nach Sar'in, was eben in der Nähe des Jezreel wohl gelegen hat, 1948 auch zerstört worden ist. Und von dort geht er den Weg nach Enjalut hinab, kommt dort durch und dort ist ein neues Postzentrum, in dem die besten Dienstleistungen gegeben werden und ausruhen von der Mühe beim Hinaufsteigen auf die Berge, durch die man zwischen Jenin und Bet-She'an kommt. Also auch in dem Sinne ein wichtiger Rastort. Ja, dann erzählt uns Egeria noch über einen weiteren Ort, nämlich über den Ort Jezreel. Also es gibt das Jezreel-Tal und eben einen Ort, vermutlich von Ahab selber gegründet, eine Stadt Jezreel. Und da schreibt Egeria: Vom Weinberg in Jezreel, der dem Naboth gehört, ist jetzt nur noch ein Brunnen übrig. Dort sind bis heute auch noch die Grundmauern eines Turmes sichtbar. Das Grab der Isabel wird von allen bis heute mit Steinen beworfen. Nicht weit von der Stadt aber liegt der Berg, auf den der Prophet Elia sich aufhielt, als ihn Isabel verfolgte. Ja, der Weinberg von Naboth, 1. Könige 21, ist eine ganz wichtige ethische Geschichte, würde ich sagen, wo es eben heißt, dass Ahab den Weinberg des Naboth haben will, der neben seinem Palast liegt, und er will diesen Weinberg in einen Gemüsegarten umwandeln, was man sich ja auch als einen gewissen Spott bzw. Beleidigung sehen kann, denn natürlich sein Weinberg mehr wird als sein Gemüsegarten. Und Ahab sagt schon, er ist bereit, dem Naboth ihn abzukaufen oder ihm einen anderen Weinberg an anderer Stelle zu geben, aber Naboth sagt: Nein, das ist der Weinberg, den ich von meinen Vätern ererbt habe und den gebe ich nicht her. Und nachdem dann Ahab frustriert nach Hause kommt und seine Frau Isabel ihn fragt, was das Problem sei, sagt Isabel: Ich werde mich drum kümmern und man wird sehen, dass es einen König in Israel geben wird. Und sie schreibt dann Briefe an die Ältesten von Jezreel und sagt ihnen, sie sollen falsche Zeugen aufstehen lassen, die den Naboth der Majestätsbeleidigung beschuldigen und ihn hinrichten lassen. Und das Ganze geschieht dann auch so. Und danach kann dann, nachdem Naboth tot ist, Ahab den Weinberg erben. Aber dann kommt Elia und sagt ihm, das wird dein Ende sein und das Ende deiner Dynastie sein. Und interessanterweise heißt es dann wirklich in den letzten Versen, dass diese Drohung Gottes Ahab zur Umkehr bringt, dass er auch wirklich in sich in Sack und Asche kleidet und bereut. Und dann bekommt er sogar die Ankündigung, der Untergang wird nicht in deiner Generation, sondern erst nach dir kommen. Und das wird dann Jehu sein, der den Sohn oder der Enkel Ahabs sowohl vom Thron stürzen als auch töten wird. Jehu, den Elisha gesalbt hat, eben um die götzendienerische Königsfamilie auszurotten. Und das wird auch sehr ausführlich beschrieben, wie Jehu wirklich niemanden übrig gelassen hat, die 70 Söhne Ahabs hat töten lassen, die Baalspriester umbringen lässt. Und schließlich kommt er dann eben auch nach Jezreel, wo Isabel, also die Königin Witwe, ist, die natürlich auch nicht am Leben bleiben darf. Und sie zeigt zumindest, wie man gut und würdevoll stirbt, könnte man sagen. Das wird in 2. Könige 9 berichtet. Als Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies erfuhr, legte sie Schminke auf ihre Augen, schmückte ihr Haupt und schaute durch das Fenster hinab. Während dann Jehu an das Tor trat, rief sie ihm zu: Geht es Simri, dem Mörder seines Herrn, gut? Das war derjenige, der die erste Dynastie der Könige von Israels, von Jeroboam abstammend, beseitigt hat. Jehu schaute zum Fenster empor und fragte, ist jemand da, der zu mir hält? Zwei oder drei Hofleute sahen zu ihm herab, und er befahl ihnen, werft sie herunter. Sie warfen sie herunter, und Isabels Blut bespritzte die Wand und die Pferde, die sie zertraten. Dann ging Jehu hinein, um zu essen und zu trinken. Schließlich befahl er, seht nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter. Sie war die Tochter des phönizischen Königs, der sie Ahab zur Frau gegeben hatte. Doch als sie hinkamen, um sie zu begraben, fanden sie von ihr nur noch den Schädel, die Füße und die Hände. Und sie kamen zurück, um es ihm zu melden. Er aber sagte, das ist das Wort, das der Herr durch seinen Knecht Elia aus Tischbe verkündet hat. Auf der Flur von Jezreel werden die Hunde das Fleisch Isabels fressen. Die Leiche Isabels soll wie Mist auf dem Feld in der Flur Jezreels liegen, sodass man nicht mehr sagen kann, das ist Isabel. Das ist eine ziemlich brutale Geschichte, die eben zeigt, wie die Gerichtsprophetie wahr wird. Und eben selbst Egeria kennt die Tradition, dass ein Grab der Isabel, das dann wohl trotz allem dann doch noch gibt, mit Steinen beworfen wird. Also sie die böse Herrscherin und Baals Dienerin per excellence bleibt und von daher eben ihr Grab beworfen wird. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn wir hören dann beim Propheten Hosea etwas später, der eigentlich ankündigt, dass obwohl Jehu ja eigentlich im Auftrag Gottes gehandelt hat und ja eben auch dem Götzendienst ein Ende gemacht hat, trotzdem auch dann die Blutschuld von Jezreel gerettet werden muss. Und das ist am Anfang vom Buch Hosea, wo so als eine Art Zeichenhandlung Hosea aufgerufen wird, eine unzüchtige Frau zur Frau zu nehmen, so als Bild für das Verhältnis Gottes zu Israel, das im Moment in nicht gutem Zustand ist. Und sie soll dann eben drei Kinder bekommen, die auch eindeutige Namen bekommen. So heißt es bei Hosea, so begann der Herr durch Hosea zu reden. Der Herr sagte zu Hosea, geh, nimm dir eine unzüchtige Frau und Kinder der Unzucht, denn das Land treibt Unzucht und hat den Herrn verlassen. Da ging er und nahm Gomer, die Tochter Diblaims. Sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Der Herr sagte zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel, denn es dauert nicht mehr lange. Dann werde ich das Haus Jehu für die Blutschuld von Jezreel heimsuchen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. An jenem Tag werde ich den Bogen Israels in der Ebene Jezreel zerbrechen. Sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Da sagte er zu ihm, gib ihr den Namen Loruchama, kein Erbarmen. Denn kein Erbarmen werde ich mehr mit dem Haus Israel haben. Nein, ich entziehe es ihnen. Mit dem Haus Juda jedoch werde ich Erbarmen haben. Ich werde sie retten als der Herr ihr Gott. Aber nicht werde ich sie retten mit Bogen, Schwert, Krieg, Rossen und Reitern. Sie entwöhnte Loruchama und wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte er, gib ihm den Namen Lo-Ami, nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht, der ich bin da für euch. Also die Kinder laufen wirklich mit entsetzlichen Namen herum, kann man sagen. Aber Hosea bleibt auch dabei nicht stehen, sondern sieht auch die Perspektive, die Namen zu ändern und zu einer neuen Heilsverheißung, die dann eben auch mit Jezreel zu tun hat, zu kommen. Einst werden die Söhne Israels so zahlreich sein wie der Sand am Meer, der nicht zu messen und nicht zu zählen ist. Und dort, wo man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, Söhne des lebendigen Gottes seid ihr. Die Söhne Judas werden sich gemeinsam mit den Söhnen Israels versammeln, für sich ein einziges Oberhaupt bestimmen und aus dem Land heraufziehen. Ja, groß wird der Tag Jezreels sein. Sagt zu euren Brüdern Ami, mein Volk, und zu euren Schwestern Ruchama, Erbarmen. Ja, sehen wir uns da auch noch mal gerade ein paar Bilder zu den Orten an. Ja, also hier ist ein Blick auf die Gilboa-Berge südlich von der Jezreel-Ebene, wo eben die letzte Schlacht Sauls zu lokalisieren ist. Und in der Nähe dann eben auch Ein Charod, Ein Jalut, wo eben auch bis heute Quellen sind. Und das wird heute eben auch als Nationalpark benutzt und war auch bei der zionistischen Ansiedlung in der britischen Mandatszeit war hier auch Ein Charod ein Ort, wo man angefangen hat, Land aufzukaufen, wie dann auch nachher die Stadt Afula in der Nähe in den 1930er Jahren gegründet worden ist. Ja, und das ist der Tell von Jezreel. Man hat da zwar was ausgegraben, aber es ist nicht allzu viel zu sehen, sozusagen. Wo eben die Geschichte von Nabots Weinberg spielt und die Geschichte von dem Tod Isabels. Aber insgesamt, so hier ist nochmal ein Blick, so ein weiterer Blick in das Jezreel-Tal. Es wurde ja schon in vielen Schilderungen auch der Pilger beschrieben. Auch mit dem Tabor zusammen, wie fruchtbar das Ganze ist, eben auch viele, sei es natürliche, sei es künstliche Wasserquellen. Und das ist natürlich auch nochmal wichtiger, dass eigentlich der Name Jezreel bedeutet, Gott sät. Und auch sei der Gedanke der Fruchtbarkeit oder der Fruchtbarkeit, die eben auch von Gott genommen werden kann, nochmal zum Ausdruck kommt. Ja, das ist also der Ort Jezreel liegt fast noch in der Mitte des Jezreel-Tals. Ja, sind zu den Dingen, die wir bis jetzt hatten, Nachfragen, Anmerkungen. Frau Fichtbauer, haben Sie sich gemeldet oder ist das noch stehen geblieben vom? Okay.
Jetzt vielleicht eine Frage, ja?
Ja.
Ist das eine Prophezeiung, die also den Untergang des Nordreiches beinhaltet?
Ja, das
Ja,
ist
ne?
ja.
Ja. Ja, okay, dann verstehe ich es, ja, okay.
Ja, darum, ich meine, in der Exegese geht man heute davon aus, dass die positiven Aussagen in dem Text über das Haus Juda sind, dass das spätere Einfügungen sind. Denn Hosea war ja Prophet im Nordreich und macht eigentlich nicht allzu viel Sinn, sozusagen, dass er sich damit befasst hat, dass das eine spätere Zufügung war, die Sachen dann auch aktualisieren wollten im Blick auf Juda und natürlich auch die Vision, die ja noch viel später auch bei Ezechiel noch im babylonischen Exil kommt, der Vereinigung des Stammes Juda mit den anderen Stämmen, wenn es da in 2,2 heißt, die Söhne Judas werden sich gemeinsam mit den Söhnen Israels versammeln, für sich ein einziges Oberhaupt bestimmen. Das ist natürlich auch eine Vision, die auch oder vielleicht sogar gerade noch nach dem babylonischen Exil wichtig ist. Ja, dann bleibt uns eigentlich als letzter Ort noch Megiddo. Wir hatten das auch schon mal beim Pilger von Bordeaux, der von Al-Ajoun, dem Ort neben Megiddo, gesprochen hat. Hieronymus, der die Schilderung, die Pilgerreise seiner Freundin Paula beschreibt, erwähnt das auch. Sie schreibt nämlich, durch die Ebene von Megiddo, die Josias Tod gesehen hatte, betrat sie dann das Philisterland. Sie bestieg den Berg Tabor, wo der Herr verklärt worden ist. Am Horizont schaute sie die Berge Hermon und Hermonim. Also der Hermon in dem Fall ist dann der richtige Hermon und der Hermonim ist der kleine Hermon beim Tabor. Und die weiten Gefilde von Galiläa, in denen Sisera und sein ganzes Heer vom siegreichen Barak geschlagen wurden. Man zeigt hier den Bach Kishon, der die Ebene in zwei Hälften teilt und nicht weit davon entfernt die Stadt Naim, wo der Sohn der Witwe auferweckt worden ist. Ja, die Ebene von Megiddo, die Josias Tod gesehen hatte, wird im zweiten Buch der Könige berichtet. König Josia um 620 bis 600 rum etwa hat er regiert, war ganz wichtig nochmal als Reformer, der versucht hat, nicht nur den Glauben an den einen Gott, sondern auch den einen Kultort nur in Jerusalem durchzusetzen. Da wird von dieser Reform Josias, die auch teilweise an archäologischen Orten bezeugt ist, eben Kultorte außerhalb Jerusalems zu zerstören. Und es wird auch berichtet, dass als er den Tempel reinigen will, dass dort eine Schrift gefunden wird, in der, und als die Schrift ihm vorgelesen wird, stellt sich eben raus, dass das Gerichtsankündigungen sind, wenn man die Tora nicht hält. Und vermutlich ist da der Grundstock des heutigen Buch Deuteronomium zu finden. Dafür, dass ja die Vereinigung des Kultes an einem Ort ganz wichtig ist. Also von daher ruhten auf Josia wohl auch gerade von Seiten des Propheten Jeremia, dessen Prophetien eigentlich in der Zeit Josias beginnen, große Hoffnungen, dass eben durch die Kultreform, die Umkehr zu Gott vielleicht die babylonische Eroberung verhindert werden kann. Und dann hat sich Josia aber dem ägyptischen Pharao Necho, der auf dem Weg war, eine Schlacht in Mesopotamien zu führen, entgegengestellt. Weder aus dem biblischen Text noch aus dem, was man historisch von dem Feldzug von Necho weiß, ist klar, warum Josia das getan hat. Im biblischen Text steht sogar ausdrücklich, dass Necho zu ihm sagt: Wieso bist du gekommen, um gegen mich zu kämpfen? Ich will ja gar nichts von dir. Ich bin ja nur auf der Durchreise. Aber jedenfalls stirbt Josia im Kampf gegen Necho, und seine Nachfolger bleiben eben so, wie es die Bibel beschreibt, seinen Reformen nicht treu. Und wenige Jahre später kommt dann die babylonische Eroberung. Also in dem Sinne, und es wird auch gerade in der Variante im zweiten Buch der Chronik heißt es auch, dass gerade Jeremia Josias Tod besonders betrauert hat. Es ist natürlich kein Zufall, dass das gerade in Megiddo geschehen ist. Megiddo ist eigentlich der Anfang der Jezreel-Ebene, wenn man vom Mittelmeer kommt, wo nach einem sehr, sehr engen Tal eben sich die weite Jezreel-Ebene öffnet. Und das sind immer schon die Eroberer durchgekommen. Der erste, von dem wir wissen, ist der ägyptische Pharao Tutmosis, der um etwa 1400 vor auch dort durchgezogen ist. Und der Ort ist also wichtig geblieben für Schlachten. Sehen wir uns auch noch mal gerade Megiddo an. Ja, das ist der Tell von Megiddo, jahrzehntelang ausgegraben worden, wirklich so eine klassische Ausgrabung, wo man die unterschiedlichen Schichten sehen kann. Man sieht auch hier, da ist auch das Wassersystem der Stadt, wo man eben einen unterirdischen Zugang, ähnlich wie in Jerusalem, der zur Quelle von Gihon hat, wo man unten rauskommt, und eben eine Stadt, die, wie gesagt, schon im sogar schon im dritten vorchristlichen Jahrtausend auch schon besiedelt war, also eine ganz lange Besiedlungsgeschichte hatte. Und eben weil sie an diesem strategischen Punkt des Übergangs von der engen in die breiten Ebene liegt, auch immer Ort von Schlachten war. Und daneben sind die Überreste des arabischen Dorfes Al-Ajun, das auch dem Krieg 1948 zum Opfer gefallen ist. Und in dem arabischen Wort Lajun steht das lateinische Legio drin. Und da wird eben auch deutlich, dass auch die Römer wussten, dass Megiddo wichtig ist strategisch und eben eine Legion neben die alte Stadt gelegt haben. Und das ist auch oft so in der hellenistisch-römischen Zeit, dass eine Stadt, die Jahrhunderte schon auf dem Hügel gelegen hat, irgendwann dann auch vielleicht zu hoch liegt und dass man dann daneben die neue Stadt baut. Das war also Al-Ajun. Ja, und dann hat diese historische Tatsache, dass Megiddo immer ein Ort war, wo Eroberungen stattgefunden haben, hat dann auch zu seiner Identifizierung mit der Ort der endzeitlichen Schlacht, die in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird, geführt. Und da heißt es in Offenbarung 16: Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom, den Euphrat. Da trocknete sein Wasser aus, sodass den Königen vom Anfang der Sonne, Aufgang der Sonne, der Weg offen stand. Dann sah ich aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen. Es sind Dämonengeister, die Wunderzeichen tun. Sie schwärmten aus zu den Königen der ganzen Erde um sie zusammenzuholen für den Krieg am großen Tag Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig, der wach bleibt und sein Gewand anbehält, damit er nicht nackt gehen muss und man seine Blöße nicht sieht. Die Geister führten die Könige an dem Ort zusammen, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Das ist immer so, Har wäre der Berg und Magedon spiegelt sich der Name Megiddo wieder. Und für evangelikale Christen ist das wirklich eine enorm wichtige Identifizierung dazu, deren Endzeitsvorstellung ja eben auch gehört, dass es eben nicht die Gründung des Staates Israel, die Rückkehr der Juden in ihr Land auch ein endzeitliches Zeichen ist und von daher die endzeitliche Schlacht von Harmagedon bevorstehen sollte. Und obwohl klar ist, dass es ein ziemlich blutiges Ereignis sein sollte, man sie das eigentlich mit ziemlicher Begeisterung erwarten, weil sie sich eben für den heiligen Rest halten, der gerettet wird. Und das wird eben mit Megiddo verbunden. So ist ein historischer Schlachtenort, hat also auch eine endzeitliche Komponente bekommen. Abgesehen, ich glaube nicht, dass es was mit dieser endzeitlichen Komponente zu tun hat, als Papst Paul VI. In den 1960er Jahren als erster Papst im Heiligen Land war, ist er über Megiddo gekommen. Das war wohl eher eine praktische Frage, wie man als von dem damals ja noch jordanischen Ostjerusalem in das israelische Nazareth kommt. Und da ist er dann eben durch die Westbank über Jenin gereist und eben nördlich von Jenin, da die Waffenstillstandslinie zwischen Jordanien und Israel überquert, dann landet man direkt bei Megiddo. Also ich glaube nicht, dass er da irgendeine theologische Aussage machen wollte, sondern es war einfach der naheliegendste Weg, um weiter nach Nazareth zu kommen. Ja, soweit zu Megiddo. Sind da noch Anmerkungen, Fragen zu? Frau Fichtbauer?
Ja, also Sie haben eben diesen Thutmosis, den Pharao, irgendeine Thutmosis, den so und so Sophiten erwähnt, ich weiß es nicht.
Ja, der Thutmosis ist also der vierte, wenn ich mich nicht.
Vierte. Also für den ist ja dieser Ort so wichtig gewesen, weil er diesen Ort ganz lange belagert hat. Also richtig, das war dann, ja, das war wirklich also für das ägyptische Heer eine Katastrophe. Und deshalb ist das also irgendwie als Armageddon ins Bewusstsein geraten.
Naja, das geht darauf zurück.
Ja.
Und dann eben auch noch der Tod Josias in der biblischen Perspektive, der eben auch so als eine gewisse Messiasgestalt gesehen wurde. Das sind so die beiden Dinge, die das zusammenbringen. Ja, Thutmosis hat das ziemlich ausführlich verewigt in seinen Aufschriften. Und es war wohl auch gerade, weil eben der, wenn man von Westen kommt, ist der Weg nach Megiddo eben ein sehr enges Tal. Und von daher war in der Richtung, wer von Westen kam, war automatisch im strategischen Nachteil. Das hat sich bei Thutmosis dann wiedergespiegelt.
Ja,
also von daher haben wir diesmal gesehen, abgesehen vom Tabor, sind das nicht alles Orte, die jetzt groß besuchte Wallfahrtsorte sind, aber doch eine Menge an biblischen Geschichten, die dort spielen und auch vieles an letztlich endzeitlicher Bedeutung, auch die Prophezeiung über die Jesrael-Ebene, die ursprünglich natürlich mal auf die Rückkehr aus dem Exil ging, ist natürlich auch etwas, was man zusammen mit der endzeitlichen Komponente von Megiddo da auch nochmal weiter auch für fernere Zukunft noch benutzen kann und nicht nur als eine Prophetie, die nicht mehr relevant ist, aus vergangenen Zeiten sehen kann. Ja, noch sonst noch irgendwelche Anmerkungen, sei es zu dem, was wir heute gemacht haben, sei es überhaupt noch zu unserer Reihe zu den biblischen Orten in Galiläa.
Eine Anmerkung: Man müsste noch mal hin mit diesem Wissen, das Sie uns jetzt vermittelt haben, im Hinterkopf. Ich weiß, was ich alles nicht gesehen habe, und das ist eigentlich traurig. Aber da ich jetzt schon so alt bin, wird es mir nicht mehr beschieden sein. Aber ich habe eine Menge jetzt gelernt. Vielen herzlichen Dank. Ja.
Ja, wer weiß, vielleicht klappt es ja doch noch. Es ist in absehbarer Zeit wohl noch nicht so. Aber irgendwann wird es vielleicht auch wieder möglich sein zu reisen. Und es gibt Pilger in allen Altersgruppen, die kommen. Ja, es gibt natürlich auch, also wir haben diese Dinge sehr vertieft gemacht. Es gibt natürlich noch andere Orte, auch noch ein Stück weiter nördlich, eben auch die Jordanquellen hätte man auch noch einiges zu machen können, also auch in dem Sinne. Und wenn dann noch weiter in den Süden gehen können, nach Hebron etc., also es sind da auch noch Dinge, die man sich weiter ansehen kann.
Ist
Ja.
denn
Ja.
Fortsetzung folgt geplant?
Nein, zumindest nicht für nächstes Jahr. Wenn sich Interesse zeigt, könnte man ja für die weitere Zukunft noch daran denken. Aber wir hatten es jetzt erstmal so stehen gelassen. Und eben wie Anita am Anfang sagte, als Montagsreihen wird es ja 2025 zwei Reihen über den Konflikt geben. Eine im Januar und eine im September, Oktober. Wolfgang.
Ja, auch nur ganz kurz eine Rückmeldung auf die beiden Reihen, sowohl Jerusalem wie auch jetzt. Ich bin mit dir zumeist ja mehrfach auch überall gewesen, aber das ist immer wieder neu und immer so viel Vertiefung, das ist schon verrückt. Und ob ich da nochmal hinkomme, weiß ich auch nicht. Aber ich muss sagen, ich war am Sonntag vor einer Woche bei einer Mitgliederversammlung vom Deutschverein vom Heiligen Land in Köln. Da waren sehr, sehr viele Leute da und da habe ich einen Bekannten getroffen, der war jetzt 3 Monate in Tapka. Ich sage, wie machst du das? Wie fährst du dahin? Ja, man muss natürlich ein bisschen mutig sein und alleine reisen geht.
Ja, ich weiß,
Und
wie du
wenn man.
meinst.
Ja, genau. Und der gute Mensch war sogar im Sommer auch schon mal, auch bei dir in Jerusalem. Und die Leute, die in Jerusalem sind, wie auch der Manuel Schuster, oder die sagen, klar, die Touristen, die fehlen, aber man hält es nicht für möglich. Man kann hier eigentlich, wenn man alleine unterwegs ist und nicht die Verantwortung für eine Gruppe hat, unterwegs zu sein. Ich bin da nicht mutig genug, muss ich gestehen,
Ja,
aber.
also ich denke, Jerusalem ist wirklich im Normalfall ruhig. Also abgesehen von den iranischen Angriffen hatten wir eigentlich Ruhe. In Galiläa ist es schon im Moment etwas schwierig. Also der See Genezareth bekommt nicht allzu viele Raketen ab, aber in der Gegend von Haifa, Akko, Karmel, alles, was noch nördlicher ist, sind jeden Tag mehrfache Alarme. Und auch die Umgebung von Nazareth hat relativ viel abbekommen, weil nämlich in der Nähe von Nazareth sich ein wichtiger Militärstützpunkt der israelischen Armee befindet. Und von daher war da auch nicht wenig. Also es ist in dem Sinne, also natürlich, wer alleine reisen will, kann das machen, aber es wäre sicher nicht zu verantworten, das mit einer Gruppe im Moment zu machen. Und was so richtig an der libanesischen Grenze ist, wie gerade die Bilder, die ich von Banyas gezeigt habe, da ist das meiste wohl verbrannt, weil der Abschuss der Raketen eben zu riesigen Bränden auch durch die Sommertrockenheit geführt hat. Also die ganzen schönen Naturparks von Dan Banyas und eine riesige Umgebung. Da wird erstmal eine Menge wieder zum Leben erweckt werden müssen. Also selbst wenn man wieder ohne Gefahr hinfahren kann, wird es nicht so aussehen, wie es mal ausgesehen hat zum
Ja,
Beispiel.
das ist schon klar. Ja, danke
Es hieß
nochmal.
heute, es soll angeblich morgen Waffenstillstand mit dem Libanon erklärt werden, aber warten wir erst mal ab, ob es wirklich passieren wird. Im Moment wird eher noch sehr viel geschossen.
Ja, ich habe eben Bilder gesehen aus Kiryat Schmona, wo der Herr Dobrindt von der CSU jetzt gerade unterwegs ist und natürlich gut geschützt ist er da unterwegs. Also das ist ja schon, das wird nicht mehr wiederzuerkennen sein. Ja.
Also Städte wie Kiryat Schmona, also eben die wirklich ganz nah an der libanesischen Grenze sind,
die dürften zu einem großen Teil zerstört sein. Also wir sehen sehr wenig Bilder davon. Kiryat Schmona ist ja auch evakuiert, es sind nur ein paar hundert oder vielleicht tausend Einwohner, die noch da sind. Aber die Zerstörung von Häusern ist wohl schon sehr massiv. Oder auch von den kleineren Kibbuzim, da hieß es schon, dass einige wahrscheinlich ganz abgerissen wieder neu aufgebaut werden müssen. Umgekehrt natürlich auf der libanesischen Seite sieht es nicht anders aus mit den Dörfern, die da sind.
Ja, danke, Herr.
Ja, dann kann man sich zumindest trösten mit ein paar Bildern und ein paar Texten, um die Sache zu vertiefen.
Ich habe übrigens jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, Schwester Hildegard habe ich gestern getroffen. Die ist jetzt gerade...